Moin, moin, Hamburg!
Sie hören den Podcast vom Hamburger. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt im Coffee-Table-Format, erscheint seit 2008 und stellt Ihnen in jeder Ausgabe die Menschen vor, die Hamburg zu diesem besonderen Ort machen. Immer mit besten Texten und schönsten Fotos. Einige dieser Menschen lassen wir in diesem Podcast zu Wort kommen. Den aktuellen Hamburger finden Sie überall im Handel und natürlich auch im Internet unter www.derhamburger.info. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, ich bin Elena Bongertz. Ich arbeite als Sängerin, Ada Brody als Sprecherin, Songschreiberin und Pianistin. Und bin in Hamburg ansässig, wohne seit 10 Jahren hier und schreibe momentan englischsprachige eigene Jazzmusik.
Dein aktuelles Album habe ich mir angehört. Das ist ein ganz schöner, ruhiger Jazz mit emotionalen Ausbrüchen, wenn ich das so salopp beschreiben darf.
Ich finde das eine gute Beschreibung, weil da auf jeden Fall Emotionalität drin ist. Das ist, finde ich, ganz wichtig, weil es zugänglich sein sollte. Das war mir wichtig. Und mit den Ausbrüchen finde ich es auch schön, weil es dynamisch auch gespielt ist. Also ist auch live aufgenommen, falls es vielleicht mal untergeht. Das hört man natürlich nicht sofort raus, aber es ist alles live eingespielt.
Ich habe mir die Geschichte ein bisschen angeguckt, also sowohl deine Geschichte als auch die Geschichte dieses Albums, das da heißt, ich überlasse dir den Titel.
The Grand Tale.
Genau, The Grand Tale, die große Erzählung.
Natürlich auch ein Wortspiel, ne? The Grand Piano ist der Flügel.
Was mir als erstes aufgefallen ist, The Grand Tale hat grundsätzlich Titel drauf, die alle mit dem Wörtchen The beginnen.
Ja.
Ist das unbewusst oder eine bewusste Entscheidung?
Das war in jedem Fall eine bewusste Entscheidung, weil die Songs auch eine Geschichte erzählen. Also die haben so ein bisschen so einen roten Faden und die markern auch eine Entwicklung. Also wenn man so...
The question, the change,
korrekt.
The show, the life.
Also The Question ist zum Beispiel der erste Titel und der stellt auch ganz bewusst die Frage erstmal. Also das war auch der erste Song, den ich geschrieben habe für dieses Album, nachdem klar war, ich werde das machen. Mhm. Deswegen ist das... bewusst der Opener und auch der Titel The Question fand ich immer sehr, sehr schön.
Ja.
Und das Ende von dem Album The Inside hat diesen Satz: Let the inside read the outside. Also lass das Innere nach außen scheinen, ein bisschen freier übersetzt. Und das fand ich eine ganz wichtige Botschaft, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist heutzutage, ein bisschen tiefgründigere Texte, ein bisschen tiefgründigere Harmonien, Melodien zu schreiben. Das ist immer sehr schwierig zu vermarkten und den großen Leuten zu verkaufen.
Es ist nicht schwierig, wenn man talentiert ist, wahrscheinlich nicht schwer, sie zu schreiben. Es ist schwer, sie an die Frau und den Mann zu bringen, oder?
Es ist schwierig, sie an den Mann zu bringen. Und das ist trotzdem so, dass ich viele Hamburger Künstlerinnen kenne, die das tun und die da auch unermüdlich dran arbeiten. Und auch in Deutschland allgemein, aber gerade auch in Hamburg. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein Kampfspruch. Also das soll auch ermutigen, das weiter zu tun.
Ich habe gelesen, du bist Künstlerin durch und durch und hast ja auch dieses Album komplett selbst produziert, ohne jetzt Hilfe oder irgendwie von der Marketingseite aus jemand, der dich unterstützt hat oder einen Produzenten oder nein. Deshalb bist du auch Teil dieses Gesprächs, deshalb ein super spannender Gesprächspartner. Du machst das tatsächlich alles als One-Woman-Show in einem zarten Alter von 31.
Korrekt, ja. Ich hatte natürlich ein sehr, sehr gutes Studio, muss man dazu sagen. Das Boogie-Arbeit macht sich dann nicht alleine. Ich hatte das Glück, dass ich im Boogie-Park-Studio auch jemanden hatte, der am Mischpult saß und das sehr, sehr toll betreut, mikrofoniert, gemischt und gemastert hatte. Also das sind dann auch Fähigkeiten, die ich nicht besitze und die ich dann natürlich abgebe. Ja. Aber ich habe die Sachen selbst geschrieben, arrangiert, aufgenommen und im Groben auch vermarktet, wobei ich kleinere Partner habe. Also es ist nicht so, dass ich ein großes Label habe hinter mir, aber ich habe 2 Partner, die ich lokal beauftrage. Das ist eine PR-Frau, die auch mit dir Kontakt hatte und ganz, ganz liebe Frau übrigens.
Andrea.
Eine tolle Frau, die auch das Herz am rechten Fleck hat, was wirklich seltenst ist in der Branche und das muss man dann halten. Mhm. Und das Gleiche gilt für meine Bookerin, die auch unermüdlich mit mir dran arbeitet, das an den Mann oder an die Frau zu bringen, wie du auch richtig formuliert hast.
Ja, man möchte ja am Ende des Tages schon auch gerne mal davon leben, oder? Von der Musik.
Also davon leben tue ich momentan nicht, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich so aufgestellt bin, dass ich als Dozentin oder als Sprecherin gut verdiene. Mhm. Und das ist auch einfach realistischerweise so, dass ich in Deutschland, klingt so feministisch, aber ich bleibe mal bei den Frauen, ich kenne in Deutschland nicht eine Handvoll Frauen, die als Künstlerin von ihrer Musik alleine, also von ihrem Projekt leben können. Also nicht eine Handvoll.
Du sprichst es, das wäre eigentlich ein späterer Punkt gewesen auf meiner Liste, aber es passt jetzt gerade so prima. Das Thema Frauen in der Musik ist ja generell interessant, dass gerade hier in Hamburg wurde ja zum Beispiel auch der Verein Music oder Hamburg Music Woman gegründet, um Frauen, die wirklich ihre eigenen Sachen schreiben und ihre eigenen Songs singen und performen und sich selbst vermarkten, auch mehr Sichtbarkeit auf den Bühnen zu geben. Wie nimmst du das wahr? Du hast es ja schon angedeutet. Als Frau hat man es offensichtlich schwerer als Mann.
Ja, wobei ich würde jetzt nicht so sehr in diesen Gesang einstimmen, dass man jetzt sagt, man hat es so schwer, weil ich finde, da hat sich schon vieles getan. Was natürlich eine Sache ist, ist, dass das beobachte ich immer wieder bei Kollegen, dass Selbstbewusstsein von Frauen häufig nicht so selbstverständlich ist. Also dass der Auftritt häufig gar nicht so selbstbewusst und klar ist, sondern häufig so von Unsicherheiten irgendwo so durchlöchert. Also das finde ich, sehe ich immer wieder bei Kollegen und auch im Marketing, dass man bei Männern häufig das Gefühl hat, dass sie ganz selbstbewusst auch sich nach vorne bringen und sagen, hier, ich bin super und da gibt es auch keine Zweifel. Und Frauen rechtfertigen sich häufig. Das ist was, das finde ich, das ist so verankert irgendwie, dass man das Gefühl hat, da würde ich gerne noch mal was ändern irgendwie, wenn ich könnte. Yeah. Und das andere ist, dass ich auch finde, dass ein Publikum für einen Mann immer leichter zu finden ist, weil es ja so wirklich dieses bekannte Beispiel gibt von dem Mann an der Gitarre, der ganz gut aussieht, ganz okay singt und dann gleich natürlich so eine weibliche Gruppe an Menschen da irgendwie bezirzt und wo gleich irgendwie klar ist, okay, da geht dann eine gewisse Frauenzielgruppe ins Publikum. Und das finde ich natürlich auch so ein bisschen blöd, weil wir Frauen, wir sehen auch gut aus und wir machen auch gute Musik. Und die Schlüppis, die kommen dann von den Männern nicht auf die Bühne.
Habe ich noch nicht gesehen. Ich muss kurz überlegen. Nein, habe ich noch nicht erlebt.
Wäre aber entsprechend, ich glaube, weil wir uns der Tatsache bewusst sind, kenne ich ganz, ganz viele, die dann wirklich darauf achten, dass die Musik auf dem Punkt ist, dass die Show auf dem Punkt ist, weil sie wissen, sie haben halt nicht diesen Gitarren-Softie-Faber-Stimmen-Bonus. Ja, so eine interessante Frage. Da gibt es auch keine Lösung irgendwie für, ne? Weil man kann ja schlecht sagen, dass das jetzt irgendwie für den Mann ein Vorteil ist, weil der Mann kann ja auch nichts dafür. Der ist da diesem Mechanismus halt auch irgendwie ausgesetzt.
Und aber fühlt sich Frauen werden doch auch inszeniert in einer doch teilweise, also Sex sells, in einer sehr sexy Pose.
Finde ich nicht mehr so. Also da würde ich jetzt widersprechen, weil da hat sich auch, finde ich, vielleicht in den letzten 10-12 Jahren auch einiges verändert. Da kenne ich zum Beispiel Künstlerinnen, wo ich jetzt weiß, die sind zum Beispiel vom Äußeren so überhaupt nicht so diesem Püppchen- oder Model-Image entsprechen und werden gerade promotet, zum Beispiel Alina. Die sieht ja überhaupt nicht aus wie das, was man jetzt so als so typische sexy 90-60-90-Frau sieht, sondern ne, die ist halt wirklich so ein, die ist wirklich eine Erscheinung, ne? Also sehr korpulent. Deswegen, also ich glaube schon, dass jetzt so eine Mine oder so eine Alina, die hätte es jetzt vor 20 Jahren nicht geben können. Ne? Also da hat sich viel getan. Und das finde ich wiederum, das ist eine gute Sache, die man, finde ich, dann da sehen muss. Also nur zu meckern finde ich dann falsch, das meine ich damit. Also wenn man dann irgendwie wenn man natürlich nicht kritisiert, gibt es keinen Fortschritt in der Hinsicht, das stimmt. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sieht, was sich jetzt verändert gerade. Und das, was du beschreibst zum Beispiel mit Music Hamburg Women heißt der Verein, das finde ich zum Beispiel eine super Sache, weil es eben, wie du sagst, die Sichtbarkeit erhöht.
Ja.
Also es ist ein schwieriges Thema. Also ich muss sagen, ich tue mich damit auch immer so ein bisschen schwer, weil man will ja nicht immer so die feministische Keule schwingen. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, ja, Frauen haben es schwerer. Doch, immer
noch. Zumal du dein Album The Grand Tale, auch ein feministisches Album genannt hast.
Auf jeden Fall. Es ist ein feministisches Album, wenn man auf den Text hört. Und es ist auch ein feministisches Album in der Hinsicht, dass es eben also in dieser ganzen Aufstellung eben diese One-Man, One-Woman-Show besser gesagt ist. Und als solches, finde ich, auch alleine schon ein Statement setzt. Also ne, ich habe es irgendwie, was viele zum Beispiel auch nicht wissen, ich habe es in 6 Wochen geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ich nehme es jetzt auf. Also ich möchte jetzt auch nicht ein Jahr oder anderthalb, wie viele andere Alben, 100, 120 Titel schreiben und dann irgendwann auswählen und dann ins Studio gehen und werkeln und ganz, ganz lange daran arbeiten und im Detail, sondern ich würde sehr gerne, dass es ein spontanes, dass es irgendwie so ein Produkt ist, was aus dem Gefühl und aus der Emotion herauskommt. Mhm. Insofern ist es auch ein krasses Statement der Weiblichkeit, ne? Also zu sagen, so, nee, das ist jetzt nicht rational über viele, viele Monate im Studio gecraftet, um es mit dem Craftbier zu vergleichen, sondern das ist ein Produkt aus der Emotion, aus dem Moment heraus und als solches funktioniert es auch.
Also die Geschichte, du hast dir gesagt, ich möchte ein Album aufnehmen, ich möchte das gerne im Boogie Park Studio machen. Mhm. Für Menschen, die das noch nicht kennen, es ist in Ottensen, es ist ein sehr bekanntes Studio. Mhm. Ich glaube, Lionel Richie hat da mal aufgenommen, Jan Delay ist meines Wissens dort auch verankert. Das sind ja durchaus Namen. Da hast du dir gesagt, so, das will ich, du riefst an, verbessere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es nur so aus dem Gedächtnis, was ich gelesen habe. Und sie hatten einen Termin frei, der war recht bald, du hattest noch keinen Song, du hast dich hingesetzt.
Mehr oder minder ist das die Geschichte, ja.
Finde ich krass. Und dann tatsächlich in 36 Stunden live eingespielt, du, das Piano und der Mann am Mischpult.
Ich hatte natürlich die Idee von Ada Brody und ich hatte auch Songausschnitte und auch Entwürfe. Mhm. Also ich hatte jetzt nicht, dass ich noch nie einen englischen Song geschrieben hätte, also das wäre krass gewesen. Ne? Sondern ich hatte schon Ideen. Aber diese 8 Titel habe ich dann geschrieben, als ich die Zusage hatte, das ist richtig.
Ich sag mal, das ist zielorientiertes Arbeiten.
Wiederum auch, es ist beides. Ne? Also es ist den Moment einfangen und es ist aber auch Druck, klar. Mhm. Also das ist die andere Seite der Medaille und das will ich auch nicht leugnen. Das war natürlich eine krasse Situation für mich.
Ja.
Ich habe auch erst gedacht, ich mache eine EP. Also ich wollte gar nicht mit dem Anspruch rangehen, jetzt wirklich ein ganzes Album rauszubringen. Wie gesagt, wenn ich 5 gute Titel habe, würde mich das sehr freuen. Dann würde ich daraus erstmal eine EP machen, was, finde ich, auch keine Schande ist. Das machen ganz viele, die sagen, wir machen erstmal ein kleineres Produkt. Und dann wurden es aber 8 gute Titel. Und dann habe ich mich entschieden, warum nicht? Warum nicht einfach ein Album machen?
Du bist ja eigentlich kein Newcomer. Das, du bist an der Musikmarkt ja auch durchaus schon vorher aktiv gewesen, unter deinem eigentlichen Namen, unter Elena. Mhm. Du warst meines Wissens auch im Vorprogramm von durchaus bekannten Künstlern. Katie Melua warst du, glaube ich, auch Teil im Vorprogramm. Ja. Aber durchgestartet ist das damals nicht, oder?
Also es ist jedenfalls nicht so durchgestartet, wie das damals mein Label wollte, die an sich wie ein Major-Label auch aufgestellt waren. Also die hatten eine Sony-Anbindung, also Sony ist ja eins der 3 großen Major-Labels, die noch verblieben sind. Mhm. Und für die war das eine Enttäuschung. Und das ist natürlich hart. Also das war natürlich eine Erfahrung, die ich glücklicherweise gemacht habe, muss ich sagen. Weil ich habe natürlich da auch gemerkt, okay, selbst wenn sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Energie über 3 Jahre in was gesteckt wird, heißt das noch lange nicht, dass ein Publikum das annimmt, weil man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und der Zufall ist so eine so ein Wahnsinnselement im Erfolg, das unterschätzt man immer ganz dolle. Ja. Und da war einfach das Timing leider irgendwie nicht mehr richtig, weil die haben meinen Release, kann man ja erzählen, wirklich 4-mal verschoben gehabt. Und irgendwann war auch die Presse verärgert, weil natürlich, ne, du kannst dir vorstellen, wenn du eine Künstlerin hast, du hast ein Interview, dann wird es 1-mal verschoben, dann denkst du, na gut, okay. Aber bei 4-mal, dann ist irgendwann vielleicht auch die Luft raus.
Irgendwann bist du ein lästiges Thema.
Korrekt, also man wird negativ wahrgenommen. Und ja, dann kamen so ein paar unglückliche Sachen zusammen. Da ist da eine Dynamik auch entstanden. Ne? Also das ist jetzt auch, finde ich, ein bisschen verkehrt, wenn man jetzt sagt, das Label war schuld. Aber ne, es ist einfach ein bisschen eine Dynamik entstanden, die unschön war. Und dann habe ich, ja, nachdem die Firma nicht mehr existiert hatte, also die hat einige Monate nach meinem Release, das war natürlich auch nicht so schön und so erfreulich als Künstler, hat dort die Büros dicht gemacht. Diese Firma hat sich aufgelöst aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich war, glaube ich, wenn ich das so recht in Erinnerung behalte, so ein bisschen ja, das Zugpferd, die letzte Hoffnung für die Firma mit einer anderen Künstlerin zusammen. Und dann war natürlich so ein bisschen das Gefühl, da ist die Tür und wir lassen dich jetzt raus in die Freiheit sozusagen. Das war natürlich hart. Also ne, einerseits das Gefühl, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und dann eben auch so ein bisschen der Tritt raus, wo jetzt auch keiner was für konnte. Ne? Also es war für alle unschön, für die Leute, die dort gearbeitet hatten, war es auch sehr unschön übrigens. Und dann habe ich ein Album alleine gemacht. Und das war im Grunde auch der Baustein und die Basis für das, was ich jetzt gemacht habe mit Ada Brody. Und das war nämlich das Mixtape, was ich als Elena 2017 rausgebracht habe, mit eigenen Stücken, die ich auch zu Hause produziert habe. Mhm. Und ganz verrückten Sachen und einem Poetry Slam Lied und
deutschsprachig.
Deutschsprachig auch, genau, damals noch.
Und eher poppig.
Und eher poppig, wobei viel alternativer, viel aneckender als das, was ich vorher gemacht habe. Ja. Also das war schon ein ganz anderes Produkt.
Hast du es mal freigespielt?
Ja, also würde ich schon sagen. War auch ein guter Weg, irgendwie mit dieser ganzen Geschichte umzugehen. Und als ich mich damit da nochmal gezeigt habe und auch dieses Video veröffentlicht habe, Wut im Bauch, das war ja auch ein richtig provokantes Video, da kamen wirklich auch sehr, sehr, sehr nette Feedbacks von Kollegen, die alle gesagt haben, Mensch, wir dachten, du bist irgendwie die Tante von Flugmodus, aber du kannst ja wirklich singen und spielen. Du hast ja was drauf. Und dann war es tatsächlich eine mutige Entscheidung, die auch viele nicht verstanden haben, dass ich danach gesagt habe, nach anderthalb Jahren, ich beende das Projekt. Weil das war nach außen hin nicht unbedingt ersichtlich, warum ich mich jetzt entscheide, es zu beenden, weil natürlich diese Figur Elena sich ja verändert hatte und weil ja die jetzt freier geworden war und da irgendwie Jazz und Hip-Hop und all diese Elemente mit eingebaut hatte. Aber ich habe mich in der deutschen Sprache nicht mehr wohl gefühlt.
Warum nicht?
Es war ganz komisch. Ich habe gemerkt, ich möchte gerne woanders hin. Und das habe ich umgesetzt und das haben viele nicht verstanden. Da musste ich gegen ganz viele Stimmen von außen, habe ich gesagt, nee.
Weil sie sagten, das passt doch gerade, das könnte laufen.
Ja, aber ich wusste für mich, meine Emotion ist nach diesen 6 Jahren, die ich in dieser Zeit Deutschpop gemacht habe. Und das waren 6 Jahre. Mhm. Meine Emotion ist da so erkaltet gewesen und ich wusste irgendwie, ist auf Deutsch gerade so viel am Wuseln und am Machen und in Deutschland gibt es gerade natürlich wahnsinnig viele deutschsprachige Künstler, dass ich meinen Platz daran nicht mehr gesehen habe. Und dann kommt natürlich hinzu, bin ich ja halb Amerikanerin, das heißt, ich habe immer Englisch geschrieben und ich habe auch immer mich damit sehr unwohl gefühlt, dass ich quasi die Hälfte meiner Muttersprache gar nicht ausleben kann. Und Englisch ist natürlich eine tolle Sprache zum Singen.
Ja.
Also die hat einen ganz anderen Stimmsitz. Viel angenehmer für viele Leute, für manche nicht. Manche mögen das im Deutschen, dass es dunkler ist, dass es weiter hinten sitzt. Aber für mich war das so eine Erlösung, als ich angefangen habe, wieder auf Englisch zu singen. Und ganz, ganz viele Leute sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja eine ganz andere Künstlerin auf einmal und krass, dass du es nicht vorher gemacht hast.
Naja, manchmal gehört der Weg ja auch vielleicht dazu, dieses Gelegentliche, sich freispielen müssen, sich ausprobieren müssen. Das ist ja auch etwas, was für dich vielleicht auch symptomatisch ist. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Frage, wie du hast, aber sie muss kommen in jedem Interview. Am Ende des Tages musst du dich ja auch freispielen, im Grunde ja auch von deinen familiären Verquickungen. Denn du bist ja die kleine Schwester von David Garrett. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man so einen sehr erfolgreichen Bruder hat, das manchmal auch eine Last ist. Türöffner und Last. Musst du sie wahrscheinlich auch freispielen, oder?
Also ich finde, dass ist ganz normal, dass man als jüngeres Geschwisterkind sowieso, wenn man ältere Geschwister hat, egal ob die jetzt bekannt sind oder nicht, dass man sich sowieso ein bisschen mit denen irgendwo vergleicht. Das ist ja ganz normal. Und viele haben auch gesagt, dass das mutig ist, dass ich gesagt habe, ich möchte auch eine Musikkarriere machen, weil bei mir war das ein bisschen später. Ich habe das auch erst mit Anfang 20 entschieden und nicht mit 17, 18, wie das manche dann auch wirklich schon entscheiden, wenn sie mit der Schule fertig sind. Ich habe auch vorher was anderes studiert, muss man sagen. Also ich habe hier auch Kultur- und Medienmanagement studiert, deswegen bin ich ursprünglich nach Hamburg gekommen. Mhm. Was mir wiederum auch zugute kam, weil da habe ich sehr viel über die Branche kennengelernt.
Das heißt, du hast hier aber auch Jazz studiert, ne?
Genau.
In Maastricht.
Genau, das war mein zweites Studium. Mhm. Und das ist Auf jeden Fall ganz klar, dass ich irgendwann mir Gedanken gemacht habe, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Gehe ich in diese, traue ich mir das zu? Weil ich hätte auch, ich bin jemand, der auch sich hätte vorstellen können, auch im journalistischen Bereich tatsächlich zu arbeiten. Also, weil ich ja auch Texterin bin und das liegt mir auch und es macht mir auch sehr viel Spaß. Mhm. Es wäre sicherlich ein leichterer Weg gewesen, in diese Richtung zu gehen. Aber ich fand den anderen Weg für mich wesentlich spannender und habe so viel erlebt in den letzten 8 Jahren, dass ich wirklich froh bin, dass es nicht der andere Weg geworden ist. Auch wenn er manchmal, klar, der hat so seine Höhen und Tiefen. Mhm. Und das bin ich aber auch. Also das andere wäre mir nicht entsprechend gewesen. Das wäre schade.
Du brauchst die Höhen und Tiefen. Wie ist denn euer Verhältnis? Euer Geschwisterverhältnis?
Also als Künstler, genau, als Geschwister. Mhm. Also wir haben ein sehr entspanntes Verhältnis. Und haben uns auch sehr angenähert in den letzten Jahren. Also ne, natürlich, man muss ja überlegen, er hat ja wirklich, weiß ich nicht, seitdem er 8 ist, seitdem er 9 ist, seitdem er 10 ist, professionell gespielt und war immer auf Tour auf der ganzen Welt. Also in Indien, beim Papst im Vatikan, schon als Jugendlicher. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Das kann man sich tatsächlich nicht vorstellen.
Völlig.
Das muss für dich auch komisch gewesen sein.
Ich fand es immer schön. Ich fand es immer schön. Aber es ist natürlich klar, dass ein Verhältnis zu einem Bruder, der zum Beispiel auch in New York studiert, der dann auch wieder auf Tour war in Mexiko, in Japan, auch eine Zeit lang ganz viel gespielt hat, da auch irgendwie Monate in Japan verbracht hat, dass natürlich das Verhältnis dann ein bisschen weniger eng, ist, weil man sich nicht so viel sieht. Und in den letzten Jahren haben wir, finde ich, ein sehr schönes Verhältnis aufgebaut, weil wir auch zusammen so spaßeshalber einfach mal Songs geschrieben haben. Und das ist jetzt so seit zwei, drei Jahren so. Und da haben wir auch mehr Zeit miteinander verbracht, weil die fehlt uns. Das ist einfach, das ist so. Kann man nicht ändern.
Das heißt, über die Kunstschiene nähert ihr euch dann nochmal an?
Über vielleicht eher so den Spaß. Mhm. Also, weil das ist nichts, was jetzt für mich oder für ihn ist. Mhm. Also das ist im Gegenteil, finde ich, wesentlich entspannter, mit ihm was zu schreiben, weil wir auch aus ganz unterschiedlichen musikalischen Welten kommen. Das muss man einfach sagen. Klassischer Musiker, Jazzmusikerin, Crossover-Künstler mit viel irgendwie Rock-Metal-Geschichte. Ich wiederum irgendwie im Soul-Hip-Hop-Bereich unterwegs gewesen. Also das ist diametral.
Ja. Ja.
Und der Druck ist auch dann so ein bisschen raus, finde ich, wenn man das so spaßeshalber macht. Also es dient keinem Zweck. Es ist nicht für ihn oder für mich. Und das finden wir ganz gut, weil wenn wir als Geschwister auftreten, dann tun wir das als Geschwister und nicht als Promopaar. Ja. Das wollten wir nicht und das wird auch, glaube ich, einfach nie der Fall sein, dass wir quasi Geld aus uns machen. Das wollen wir nicht. Ja, und es gibt auch tatsächlich einen Unterschied in dem Leben, was ich und mein Bruder führen, das ist ganz klar. Also mein Bruder führt ein Leben, was sehr anstrengend ist und sehr unstet. Also der hat zwar eine Wohnung in Berlin, aber ich würde mal behaupten, dass er im Jahr vielleicht nicht mal einen Monat da übernachtet. Der hat eine Maschinerie an, um das Wort Maschinerie nochmal zu benutzen, er hat natürlich einen Wahnsinns, er ist natürlich ein Wahnsinnsarbeitgeber und hat ganz viele Leute, die für ihn arbeiten.
Er hat einen ganzen Apparat um sich herum.
Das ist ein Riesenkonstrukt, also gerade wenn er auf Tour geht, das ist Wahnsinn. Das heißt, er ist verantwortlich für sehr viele Arbeitsplätze und kann natürlich auch nicht, das muss man einfach sagen, zu Vapiano gehen und sich hinsetzen. Oder zu Starbucks oder zum Café Chakra.
Er muss zumindest sehr viele Selfies mit sich machen lassen, eventuell.
Da hat er auch, muss ich sagen, immer Lust zu, macht er auch. Er ist ein ganz, ganz lieber Mensch, der immer freundlich lächelt. Aber natürlich setzt er sich dann nicht in sowas rein, sondern geht lieber abends spazieren, wo er vielleicht, jetzt ist Winter, es wird 16.45 Uhr. Oder 54, 16, 54.
Seit dem Wochenende auf jeden Fall früher.
Sehr, sehr früh dunkel. Und sobald es irgendwie dunkel wird, geht er spazieren. Das ist, ist es einfach so, weil sonst wird er ständig angesprochen. So. Und wenn ich das vergleiche mit meinem Leben, dann ist das eine ganz andere Welt. Also ich habe mit Sicherheit nicht die riesen ja, Untertan, wollte ich schon sagen. Ich habe natürlich nicht so viele Leute, die für mich arbeiten. Ich habe jetzt keinen Hairstylisten, der mir die Haare jeden Tag auf Tour macht. Mhm. aber ich habe wahnsinnige Freiheit. Und ich habe einen großen Freundeskreis in Hamburg. Ich bewege mich hier frei rum. Und das ist was, das weiß ich wahnsinnig zu schätzen, weil ich das andere Leben sehe. Und deswegen, das sind ganz, ganz unterschiedliche Welten. Und das muss man immer sehen. Also deswegen, vergleichen ist immer doof.
Ja.
Das sind ganz unterschiedliche Kosmen. Und die treffen sich manchmal. Und die respektieren sich gegenseitig.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Denn er wird ja deine Musik sicherlich auch hören. Mhm. Wie wichtig ist dir das Urteil deines Bruders?
Furchtbar, ich habe immer Angst. Das ist ganz grauenhaft. Er ist der schlimmste Kritiker.
Wirklich? Obwohl er so nett ist.
Er ist ein ganz, ganz netter, aber was Musik betrifft, ein klassischer Musiker ist der kritischste Musiker, den es gibt.
Weil gnadenlos ehrlich.
Natürlich. Und auch ausgebildet, ist ein Musiker mit einem absoluten Gehör, der also eine Wahnsinnsausbildung auch genossen hat, auch an der Juilliard School in New York gewesen ist und so weiter und so fort. Klassische Musiktheorie als Kind schon gelernt hat, der hat natürlich ein Gehör wie sonst was. Mhm. Furchtbar. Ganz schrecklich.
Holst du dir das Urteil trotzdem ein?
Manchmal. Manchmal lasse ich es auch. Manchmal lasse ich es auch ganz bewusst.
Wer ist denn der Mensch in deinem Leben, der sich alles anhört und von dem du auch wirklich dann die Kritik immer einholst, ohne Angst und Sorge?
Oh, das ist unterschiedlich. Also ich habe zwei enge Freunde, denen ich natürlich viel vorspiele. Und ich habe eine Bookerin, die auch eine sehr enge Freundin ist. Und es funktioniert auch nur, wenn man befreundet ist. Also Musik, Kollegen oder auch ja, also in der Musik als Künstler mit Management und so weiter zusammenzuarbeiten, geht nur, wenn man befreundet ist. Also das geht nur, wenn man absolutes Grundvertrauen hat und ja, einfach da so eine enge freundschaftliche Bindung vorherrscht, weil das ist für alle Beteiligten, ist es natürlich erstmal ein Investment. Also es sei denn, man ist jetzt Lady Gaga.
Du bist geboren in Aachen, hast aber in Maastricht Jazz studiert. Erzähl mal ein bisschen. So.
Oh, ich bin mit 19 tatsächlich von meiner Gesangslehrerin geprügelt worden, weil die gesagt hat, ich war wirklich unschlüssig, ne? Weil meine Eltern auch zumindest Bedenken geäußert hatten und gesagt haben, naja, überleg dir das gut mit dem Musikbusiness. Mhm. Die haben schon so ein Wort der Warnung da ausgesprochen und dann hat mich aber wirklich meine damalige Vocal Coach, bei der ich ab und an mal war, also auch nicht jede Woche, aber die hat auf jeden Fall alle paar Wochen mit mir gearbeitet und ich hatte ja auch da schon Auftritte mit Big Band oder mit so kleineren Bandgeschichten. Und es war schon klar, dass ich als Sängerin auf jeden Fall Interesse hatte und auch musikalisch der Gedanke da war, das beruflich zu machen. So. Und dann hat sie aber wirklich, muss man sagen, mich ein paar Tage vorher so zur Seite gezogen und gesagt, du musst das jetzt machen, ne? Weil sie gemerkt hat, dass ich gezögert habe und auch unsicher war. Und ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätte, weiß ich gar nicht, ob ich dieses Studium angefangen hätte. Wahrscheinlich hätte ich wirklich gesagt, ich mache jetzt Germanistik oder ich mache jetzt Literaturwissenschaft.
Und warum Maastricht?
In Holland sind die Schulen sehr, finde ich, auf diese ganzen Jazz- und Pop-Sachen ausgerichtet und es ist einfach eine bessere Ausbildung. Also in Holland, in den Niederlanden, sind einfach die Schulen, ob das Hilversum ist, ob das Amsterdam ist oder Arnhem, die sind klasse. Und das wusste ich auch. Ne? Also sie hat mir das natürlich auch empfohlen. Ich selbst in Amsterdam studiert.
Und dann bist du nach Hamburg gekommen?
Und dann bin ich nach Hamburg gekommen,
ja. Das ist so dein Weg?
Ja.
Und die große weite Welt kam A, durch deinen Bruder, der als Kind schon irgendwie sehr viel unterwegs war und durch... Dein Vater ist der Amerikaner bei euch? Oder ist es
andersrum.
Andersrum,
ja. Genau.
Das kriegt dich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Durch dann deine Mutter in euren Haushalt rein.
Ja.
Das ist an sich ein schöner Start, oder? Den man haben kann, wenn man gleich so open-minded ist in so viele Richtungen.
Also ich habe sehr Glück gehabt mit meiner Familie und mit der Art und Weise, wie Musik da gefördert wurde.
Das ist natürlich außergewöhnlich. Ich hätte ja gedacht, weil du gerade eben sagtest, die haben mich gewarnt, sie haben ja schon ein Kind, das da irgendwie voll durchstartet. Wie klasse ist das? Dann lass uns das zweite da auch fördern, wenn da offensichtlich was in unserer Familie liegt. Aber das war wohl nicht so.
Ja, ich denke, die Vorsicht war sowohl begründet als auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber ist natürlich klar, wenn jemand dann sagt, ich möchte gerne auch irgendwie Jazz studieren. Also ich hatte auch von vornherein klar, dass ich keine klassische Gesangsausbildung möchte.
Ja.
Hatte auch Stunden genommen und gemerkt, das ist leider gar nicht meine Welt. Also ich gehe sehr gerne mal in die Oper, aber für mich von dem ganzen Gesamtklang war das nicht das, was sich richtig anfühlte. Also es ist, fühlte sich wie, also wirklich wie so eine Maske an, wie die Gesangslehrer in der Klassik ja auch zu Recht sagen. Ne? Also Stimmenmaske ist so ein Begriff. Es fühlte sich total verkehrt an, klassisch zu singen. Und das habe ich relativ schnell kommuniziert, das haben meine Eltern auch verstanden. Und dann hatte ich eben Stunden bei dieser Sabine Kühlich, die also eine ganz hervorragende Jazzsängerin ist. Und ganz viel Glück gehabt, dass ich da an sie geraten bin. Mhm. Die hat mich einfach so wahnsinnig begeistert. Und natürlich sagten meine Eltern zu Recht, naja gut, Jazz, schön hin oder her, aber es ist eben ein schwieriges Pflaster. Also vielleicht noch schwieriger als die Klassik. Und da war mir auch eigentlich immer schon klar, Jazz ist die Basis für etwas, was ich dann machen werde. Was vielleicht durchaus in eine Richtung gehen könnte, wie zum Beispiel Soul Blues, Songwriting, also im Sinne von populärem Songwriting, das wusste ich irgendwo auch. Mhm. Nur das dann wiederum in der Popbranche zu machen, ist eben auch nicht so leicht, weil da geht es dann wieder sehr um Kommerz, ganz häufig. Und sich da zu positionieren und zu sagen, nee, ich habe aber meine Roots im Jazz und meine Stimme hat eben diese Farben, meine Musik, die hat eben diese Tiefen.
Ja.
Das war dann die Herausforderung, die ich nach dem Studium hatte. Und die habe ich bis heute. Und jetzt merke ich nach vielen Jahren, dass da Verständnis für ist und dass es Leute sehr, sehr zu schätzen wissen. Und das ist schön, das ist ein schönes Gefühl.
Ein sehr selbstbestimmter Weg, den du da einschlägst?
Ja, es erfordert viel Stärke. Es erfordert sehr, sehr viel Engagement und Stärke.
Und Fleiß.
Auch.
Also kommen wir mal zur Basis. Es ist doch auch viel Arbeit, oder? Ja. Ich meine, es hört sich immer, ja, und dann bin ich im Studio und dann singe ich und dann nehme ich mein Album auf. Da hat man so diese romantische Vorstellung einer Elena, die am Klavier und ach, ist das alles schön. Aber am Ende ist es doch einfach auch Arbeit, oder?
Also 90% meines Jobs sind nicht Musik machen. Das kann ich dazu sagen. Also das sind,
müsst du mit Menschen sprechen wie mir?
Das ist ja wirklich der schöne Teil. Das ist das, was man dann auf seinen Seiten da teilt, auf seinen Social-Media-Profilen. Und oh, ich habe hier gerade ein Interview. Aber ganz, ganz viel ist knallhart. Das ist die Pflege der Webseite, das ist eine GEMA-Anmeldung, das ist ein Telefonat mit dem Vertrieb. Das ist... Das sind sehr, sehr viele verwaltungstechnische Aufgaben, bis hin zu Rechnungen, Überweisungen und allem Möglichen.
Der undankbare Pfad.
Was nun jeder Selbstständige hat, wir wissen das. Und eben auch ganz vielen Jobs, die ich mache. Mittlerweile habe ich das gut ausgewählt, sodass mir diese Arbeit auch Spaß macht.
Mhm.
Aber eben auch vielen Nebentätigkeiten, die ich ausübe, damit ich dieses Projekt finanzieren kann. Weil natürlich ein Studio und... ja, auch zum Beispiel eine PR-Kampagne, dadurch bezahlt werden müssen. Das heißt, ich muss über dem, was ich in Hamburg zum Leben brauche, eine gewisse Summe dazu verdienen, um dieses Projekt am Leben zu halten.
Ich habe gelesen, du hast für The Grand Tale eine 5-stellige Summe investiert.
Das ist richtig, ja.
Wo nimmst du das Geld her? Funktioniert das tatsächlich in diesem System, das du aufgebaut hast?
Ich muss sagen, es ist ein sehr unterer 5-stelliger Bereich, weil das kann ja nun, ne? Von oben nach unten gehen. Aber es hört sich immer gut an, 5-stelliger Bereich.
Mhm.
Nee, es ist tatsächlich so, also beide Alben, ein Album zu produzieren, ist, und das weiß jeder in der Branche, für unter 10.000 Euro unmöglich. Weil da sind Kosten bei, das geht über eine kleine Plakatkampagne, eine PR, die man bezahlt, ein Album, was natürlich bezahlt werden muss, also der Mix und der Master, die Aufnahme. Eine Videoproduktion ist auch nicht umsonst. Das ist sogar einer der größten Posten, ein Video zu drehen. Und da muss man im Idealfall auch mehrere von machen. Das ist unmöglich, ein Album für unter 10.000 zu produzieren. Selbst wenn man die tollsten Freunde hat, die das für wahnsinnig wenig Geld machen. Und die darf man natürlich auch nicht ständig ausnutzen, das geht gar nicht. Insofern habe ich Glück gehabt, dass ich als Sprecherin nebenher arbeite und das ist das, womit ich hauptsächlich dieses Projekt finanziere, muss ich fairerweise sagen. Also ich habe eben ein zweites Standbein neben der Musik, ich unterrichte auch, ich bin als Dozentin tätig, aber wirklich finanzieren tut sich dieses Projekt hauptsächlich durch meine Tätigkeit als Sprecherin. Und ich hatte eine Förderung von der Initiative Musik vor 2 Jahren, also ich wurde auch gefördert vom Bund.
Mhm. Fördertöpfe sind immer toll, aber auch viel Arbeit, sie anzuzapfen.
Das ist korrekt.
Also, sie zu finden und sie anzuzapfen. Jeder, der das mal versucht hat, dann kann
die Bewerbung das, glaube ich, 15 Seiten, ich erinnere mich doch.
Das wird einem nicht leicht gemacht, an dieses Geld zu kommen.
Aber es wurde dann auch erfolgreich beendet und da war man schon froh, da war man stolz. Ne? Also auch diese Excel-Tabellen und die Verwendungsnachweise und dann immer wieder Updates.
Bist du auch immer so schlecht drauf wie ich, wenn du eine Excel-Tabelle aufmachst?
Ich mag keine Excel-Tabellen. Ich beherrsche sie, aber ich muss sie dafür nicht mögen.
Du hast vergessen, Ada Brody, woher kommt dieser Name? Der ist, glaube ich, auch familiär, nicht wahr?
Genau, also Ada auf Englisch ist der Name meiner Großmutter väterlicherseits. Vorname gewesen, ist leider verstorben vor 3 Jahren. Hatte eine sehr enge Bindung, der Ring ist übrigens auch von ihr.
Ein grünes, schönes, passt übrigens super zu den gelben Fingernägeln, die du heute drauf hast.
Ja, ich dachte auch, also so ein bisschen was Gewagtes muss ja auch mal, ne?
Ja.
Und Brody, bevor ich es vergesse, ist der Nachname meiner Großmutter gewesen, Mädchenname meiner Großmutter mütterlicherseits.
Vorbilder?
Auf jeden Fall. Und natürlich Menschen, die in der Zeit des Jazz gelebt haben. Das auch. Also meine Großmutter hat noch Lindy Hop getanzt und gelernt.
Du meinst, die Liebe wurde dort eingepflanzt in diese Familie?
Naja, wenn meine Großmutter hat, die quasi zu Benny Goodman getanzt hat, das ist schon, ja, das macht was mit einem, klar.
Hast du zusammen mit ihr Platten gehört mal oder habt ihr das mal zelebriert?
Das Problem war so ein bisschen, dass meine Oma schon sehr alt war, als ich klein war. Die war schon weit über 80.
Da war das schwierig irgendwann.
Ja, also sie hatte, glaube ich, auch einen Plattenspieler, aber ich erinnere mich nicht bewusst daran, dass wir zusammen Platten gehört haben. Das war bei meiner Oma väterlicherseits ein bisschen anders, weil sie deutlich jünger war. Und da war zum Beispiel auch irgendwie, da war eher Literatur das Thema. Sie war sehr belesen, sehr, also auch, die hatte wirklich ein Bücherzimmer. Auch literarisch, poetisch interessiert und so weiter. War also eine ganz tolle, selbstbewusste, emanzipierte Frau für die Zeit auch, muss man sagen. Die hat noch mal studiert mit 40.
Wow.
Das kann man sagen, ist schon ein sehr großes Vorbild, so Anfang der 60er. Und mit ihr hatte ich ein sehr, sehr enges Verhältnis, auch wirklich. Und sie hatte auch einen Plattenspieler, aber sie hat, muss ich dazu sagen, meistens Musik im Auto gehört, per Kassette. Aber sind auch schöne Erinnerungen.
Für die Menschen, die es nicht mehr wissen, Kassette, das ist dieses Ding, das man gelegentlich mit einem Bleistift aufziehen musste, weil sich das Tape sozusagen aufgelöst hat.
Das ist korrekt.
Das sind die Erinnerungen, die ich an Kassette habe. Du hast viele Baustellen. Du magst inzwischen WordPress sehr gerne. Du hast deine Baustellen im Griff, wie ich merke. Wie entspannst du? Hast du Zeit zu entspannen? Kannst du entspannen?
Nehme ich mir, wirklich. Und ich habe dieses Jahr auch ein paar Sachen abgegeben. Also das tat auch gut. Das habe ich lange nicht gemacht und habe mich lange nicht getraut. Und,
die PR zum Beispiel, oder?
Kann ich jedem nur raten. Delegieren auch, ne? Also abgeben. Wirklich furchtbar eine Krankheit, auch wenn ich alles selber mache, trotzdem zu sagen, ich gebe die Kontrolle mal ab.
Ja.
Weil das Schlimme ist, ich bin ein leichter Kontrollfreak.
Und aber nur ein leichter.
Ein leichter Kontrollfreak. Ich kann es aber, ich kann dagegen arbeiten. Und das ist eine Aufgabe, die ich mir bewusst immer mal wieder stelle. Es ist ganz wichtig, dass man abgibt.
Was gibst du ab?
Manchmal gebe ich Verantwortung ab für. Also ein gutes Beispiel ist, ich hatte ein anderes Projekt, was ich sehr, sehr gerne mochte. Und wo ich sagen würde, da hatte ich fast die gleiche Leidenschaft wie für Ada Brody. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich total verrannt habe da drin und dass ich viel zu viel Arbeit reingesteckt habe und dass mich dieses Projekt richtig platt gemacht hat. Also das war auch, das hat mich quasi, ja, also mehr Zeit, das hat mir mehr Zeit genommen in der Woche als mein Hauptprojekt. Und da bin ich so reingerutscht auf einmal und das habe ich über Wochen gar nicht gemerkt und dann auf einmal merkte ich, auch wenn ich damit Menschen wehtun musste. Also es war leider auch dann für die anderen in diesem Ensemble, ja, war das auch wirklich schmerzhaft tatsächlich. Aber ich musste das abgeben. Und diese Entscheidung zu treffen, die hat mich gefordert, weil ich in diesem gleichen Zeitraum ganz viele andere Entscheidungen dieser Art getroffen habe und Sachen abgegeben habe, weil ich auch gemerkt habe, dass ich gerade mit 10 Armen wie ein Oktopus arbeite. Und das ist zu viel. Also ich kann nur jedem raten, nicht mehr als 3 Arme auszuprobieren. spreaden, nicht mehr als drei Arme zu benutzen gleichzeitig, weil man macht sich damit kaputt. Als Selbstständiger ist die Gefahr sowieso sehr groß, dass man zu viel arbeitet, weil die Arbeit Spaß macht. Und man braucht, wie du sagst, umso dringender wirklich auch regelmäßige Urlaube und regelmäßige Zeiten, wo man zum Beispiel am Wochenende nicht arbeitet.
Die nimmst du dir, sagst
die
du?
Die nehme ich.
Was machst du in dieser Zeit?
Also ein sehr beliebtes Hobby von mir ist Kochen. Und ich habe jetzt auch vor, ich glaube, ein paar Tagen eine Gruppe ins Leben gerufen, wo ich mit Freunden ein Plateau mache. Das heißt, ich lade sie zum Essen ein und sie bringen dann immer zwei Leute mit, die ich nicht kenne.
Schöne Idee.
Kam auch direkt an. Also mir haben alle zurückgeschrieben und gesagt, fast alle, bis auf zwei, die, glaube ich, gerade im Urlaub sind, dass sie sofort dabei sind. Und sowas mache ich relativ häufig. Und ich gehe sehr, sehr gerne schwimmen. Ganz langweiliges Hobby, aber ich gehe sehr, sehr gerne schwimmen. Und meistens gibt es ja in solchen Schwimmbädern in Hamburg auch eine Sauna. Das mache ich dann gerne hinterher.
Da kommt man mal zu sich.
Ja, auf jeden Fall.
Denn das Schreiben von Liedern, Komponieren, das wird ja keine Erholung mehr sein. Das ist ja inzwischen Arbeit.
Nee, es sind ja auch fließende Grenzen. Ich schreibe zum Beispiel auch sehr gerne einfach mal einen Blog-Eintrag. Also das ist ja im weiteren Sinne auch meine Arbeit. Aber ich habe auch zum Beispiel wiederholt Sachen angefangen zu schreiben, die in eine Richtung gehen, einfach einen Blog im Sinne von Kurzgeschichten. Und da ist immer die Frage, okay, ist das jetzt noch Hobby oder ist das Beruf? Und das macht mir tatsächlich auch Spaß, zum Beispiel nicht im Rahmen von Songs zu schreiben, sondern im Rahmen von Prosa zu schreiben oder ja, eben in die Richtung ja, Blogartikel oder auch ein bisschen komödiantisches Schreiben habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, also in die Richtung das, was ein Stand-up-Comedian auf der Bühne abliefert,
ja.
Was ich nicht auf der Bühne als Stand-up-Comedian kann. Also ich habe dafür nicht die Skills, dass ich das selbst auf der Bühne mache, aber ich kann schreiben. Also wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann nochmal Gag-Schreiber. Wäre nicht etwas, wo ich ganz verloren wäre. Also das würde mir auch Spaß machen.
Da sind noch viele Projekte im Anmarsch. Und du hast mir erzählt, dass ein nächstes, das ist allerdings dann wieder musikalisch, ist im nächsten Jahr auch geplant, wird kommen.
Genau, es gibt ein neues Album von The Grand Tale. Also eine zweite, also quasi Volume 2. Oder
die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Genau, ja. Und das Schöne ist, dass ich wirklich, ich glaube, ein paar Monate, nachdem ich das erste Album aufgenommen hatte, und wenige Wochen, nachdem ich es veröffentlicht hatte, ich eigentlich auch die Songs für das neue Album schon fertig hatte. Also das hat sich fast von alleine geschrieben.
Du hattest einen Fluss, einen Lauf.
Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch eine tolle Lektion, dass man den Flow immer nutzt. Es wäre blöd gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und deswegen fragen natürlich auch mal viele Leute, oh, wieso bringst du gleich wieder das nächste raus? Lass doch erstmal das andere sacken. Und ich denke mir so, ja, warum denn nicht? Also es sind 8 Titel, aber da ist noch ganz viel mehr.
Nimmst du die wieder im Boogie Park auf?
Ich habe das schon aufgenommen. Ah. Es ist im August schon aufgenommen worden, muss man dazu sagen. Also es ist jetzt schon 7 Wochen her. Und ja, ich habe das nochmal dort aufgenommen. War mir auch wichtig, dass es wieder den Sound hat. Und,
ist dann auch ähnlich konzipiert, du, Piano, live?
Exakt, es ist genau das Gleiche in der Konzeption.
Aha.
Aber es gibt einen Titel, der so ein bisschen ja, am Ende wie fast wie so ein Bonustrack ist, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass eine Kooperation mit dem Kaiserquartett.
Ach, die sind toll.
Ja, und die haben, also der Arrangeur vom Kaiserquartett hat ein wunderschönes Arrangement geschrieben, Ingmar, von einem Song von mir, The Conqueror heißt das Lied. Und ja, wir haben das dann live im Studio dann aufgenommen. Also so wirklich mit so einer Trennwand, wie man sich das so vorstellt. 4 Stühle und ja, sehr, sehr schön. Also ich war ganz begeistert und es gibt natürlich dem Ganzen am Ende nochmal so eine ganz andere Note.
Ist das, Trilogien sind ja so im Trend, ist das als Trilogie geplant?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wie das nächste Jahr läuft. Also ich bin da ganz entspannt, weil ich denke, wenn die Songs kommen, dann kommt das Album.
Mhm.
Und wenn die Songs vielleicht noch ein Jahr mehr brauchen, dann kommt das Album eben nicht nächstes Jahr, dann kommt es später. Aber ja, ich fände es schön, wenn es noch einen dritten Teil gibt. Ja. 3 ist auch meine Lieblingszahl.
Wie ist es denn überhaupt? Bist du auf der Bühne auch entspannt? Bist du eine Rampensau?
Ich glaube, eine Rampensau bin ich nicht. Und das ist auch das falsche Wort. Und ich glaube, das wollte ich auch eine Zeit lang sein. Oder es wurde mir vielleicht von außen so ein bisschen aufgetragen, dass ich doch ein bisschen mehr Rampensau sein sollte. Und es gibt einfach Menschen, die trotzdem auf der Bühne eine ganz eigene Ausstrahlung haben. Und ich würde es eher vielleicht mit emotionaler Intensität beschreiben. Mhm. Also das, was ich mache, ist sehr intensiv und sehr für mich. Also ich bin introvertiert auf der Bühne. Also gerade mit diesem Projekt würde ich sagen, ist es absolut introvertiert. Aber das ist, finde ich, auch wieder was Schönes, weil es gibt so viele extrovertierte Künstler. So viele, die die Lady Gagas und die Extrovertierten, die Bilderbuchbands und was weiß ich nicht alles. Und es ist wichtig, dass es auch das andere gibt, weil die Lauten, die sind natürlich immer sehr schnell sichtbar. Das, in der Politik ist das natürlich auch ganz schlimm gerade, aber in der Musik ist es eben auch manchmal so. Und das vertrete ich jetzt auch einfach sehr bewusst, dass ich nicht extrovertiert bin auf der Bühne.
Aber es gibt einen Link zum Publikum.
Ja, natürlich, klar. Und der Link ist auch sehr da über... Ich glaube, jemand hat es mal beschrieben, dass ich, wenn ich das spiele, dass das also so durch Mark und Bein geht, dass man auch keine Ansagen braucht. Und das behalte ich auch bei, das Konzept. Also ich erzähle immer mal wieder eine Kleinigkeit, aber meine Konzerte sind zum Beispiel jetzt nicht dadurch geprägt, dass ich jetzt mit dem Publikum schicke oder so. Ich erzähle ein bisschen Hintergrund mal hier und da. Aber es passiert ganz, ganz häufig, dass ich auch mal so fast meditativ von einem Song in dem anderen übergehe und dass die Musik irgendwie mehr spricht und mehr fließt, als dass ich jetzt wahnsinnige Geschichten erzähle. Das können andere übrigens besser. Mhm. Das kann ich auch gut schreiben, wie ich vorhin meinte. Also ich kann es sehr gut schriftlich, wenn ich mich hinsetze. Aber ausführen können das andere besser.
Du hast gesagt, es gibt einige Möglichkeiten, dich zu hören in Hamburg und auch zu sehen. In Hamburg auf jeden Fall. Mhm. Gehst du auf Tour?
Genau, es gibt nächstes Jahr eine Tour. Mhm. Und da bin ich auch in verschiedenen Städten. Ich kann noch nicht die Tourtermine rausgeben, aber unter anderem spiele ich in einem wunderschönen Rokoko-Saal. Ich spiele auch in Kassel und in Lüneburg und ja, also es ist eher Norddeutschland tatsächlich, aber sehr, sehr schöne Orte haben wir da zusammengesucht und auch sehr ungewöhnliche Konzertlocations. Aber ich habe noch ein, zwei Termine, die noch nicht ganz fix sind, deswegen ist das auch noch nicht offiziell.
An welchem Ort würdest du unbedingt mal auftreten wollen?
Oh, da gibt es ganz viele Orte. Also ich liebe ja Nils Landgren. Mhm. Finde ich natürlich einen unfassbaren Posaunisten, also vielleicht Weltklasse-Posaunisten, ne? Sind so zu Recht auch so bekannt in der Jazzszene. Und ein toller Sänger auch, ne? Also auf eine ganz eigene Art. Ne? Dieser Stimme, die ja sehr schmal ist, ne? Sehr kühl, aber also unfassbar gefühlvoll. Also wie er Fragile von Sting singt, das ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen. Das finde ich, hat er besser gesungen irgendwie als Sting selbst. Deswegen, also Jazz Baltica wäre sowas, was ich toll fände. Mhm. Das Montreux Jazz Festival natürlich. Ist ja auch sehr offen für Pop. Also das, was ich mache, ist natürlich nicht im klassischen Sinne Jazz, wie Brad Mehldau Jazz spielt oder Keith Jarrett oder ja, eben so das, was in der Europäischen Akademie so der Jazz ist. Ne? Ja. Aber ich habe ja mit Ida Sand zusammengespielt im Oktober und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel. Sie ist auch eine Jazzkünstlerin, die aber sich ganz, ganz viel aus anderen Fächern bedient. Mhm. Sehr, sehr viel auch Blues singt, sehr viel. Sie hat einen Song von Creedence Clearwater Revival gecovert. Fand ich auch ganz witzig.
Das ist allerdings witzig, ja.
Die viel aus dem Pop sich auch da bedient und diese dunkle Stimme hat. Also eine wahnsinnig, ja, soulige, aber auch schon ja, mächtige Stimme, kann man sagen. Fast, so ein, fast in Richtung Kontraalt, nicht ganz, aber ne, eben so diese dunkle Farbe. Mhm. Dieses wahnsinnig rauchige, fast schwarze. Das soll nicht diskriminierend klingen, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel. Die ist ja eben auch eine Act-Künstlerin, ist aber auch ein Grenzüberschreiter. So. Und als solcher fand ich das schön in der Kombination von uns beiden. Und das wurde auch sehr gelobt in, beim Veranstalter. Also da fand ich die Kombination sehr schön und hat sich auch nochmal positiv danach zurückgemeldet.
Was hast du sonst vor noch für Ende dieses Jahres und nächstes Jahr? Große Pläne, Album, Tour, gibt es
das? Das ist schon einiges, ja.
Ja, es ist schon einiges.
Ja, und wie gesagt, also ich arbeite ja auch in zwei, drei anderen Bereichen regelmäßig und das ist für die Zeit jetzt bis Februar, ist das erst, oder bis März, April, ne, weil ich da dann spiele, ist das erstmal die Hauptsache so. Und dann kommen natürlich Pläne und dann kommen auch Ideen für die Zukunft.
Ja.
So, und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich im Sommer auch ein paar Festivals spiele. Also wir sprechen auch gerade mit Elbjazz zum Beispiel.
Wäre jetzt auch was, wo ich sagen würde, ja.
Genau.
Reeperbahn-Festival,
all diese Sachen. Und davon abgesehen, es ist natürlich ein Projekt, was davon lebt, dass es live ist. Also das ist ja auch die Stärke dessen, dass es nicht nur live eingespielt ist, sondern dass ich es auch exakt so live spiele. Mhm. Und dass ich zum Beispiel auch gerade in der St. Katharinenkirche, was auch eine wunderschöne Kirche in Hamburg ist, eine der Hauptkirchen hier, zwei Live-Videos aufgenommen habe. Also ich glaube, das ist das, womit man in der Musik heutzutage sowieso steht oder fällt als Künstler, wenn man eben live diese Intensität vielleicht mitbringt, emotional oder eben die Show. Mhm. Und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie abwerten oder sonst was. Es steht beides für sich und es ist beides ganz stark und ganz wichtig. Mhm. Weil man kann sich eben nicht mehr erlauben, nicht gut live zu spielen. Das geht gar nicht. Es gibt immer viel zu viel Konkurrenz und das ist das, womit wir Künstler eben momentan das Geld verdienen, das einholen können.
Das ist der Punkt, ne? Du lebst ja nicht mehr von den Plattenverkäufen, sondern tatsächlich von den Live-Auftritten.
Das ist korrekt und ich kann eben auch sagen, und das betrifft ganz, ganz viele Kollegen, das betrifft auch sehr erfolgreiche Kollegen, dass auch das nicht zum Leben reicht. Na, also es ist eben ein schöner Verdienst, aber es muss ergänzt werden. Ne? Und ich kenne zum Beispiel viele liebe Kollegen, die auch, wo man sagen würde, wow, die haben schon beim ESC teilgenommen oder haben schon Charterfolge gehabt, waren schon in Top 10 der deutschen Charts, die zum Beispiel als Synchronsprecherin arbeiten oder die für Filmmusik komponieren oder andere Dinge machen, die nicht mit ihrem Projekt zu tun haben und das auch machen müssen,
ja, weil
sie nicht das ganze Jahr auf Tour sind.
Es gibt ein Leben hinter der Glitzerfassade, möchtest du damit sagen, und die ist manchmal nicht so glitzerig.
Ja, wenn man nicht Helene Fischer ist, ja, die ist natürlich, hat sehr, sehr gut verdient, aber dahinter ist ein ganz, ganz langer Bereich, wo das hinter den Kulissen genauso aussieht.
Hast du für dich eine Grenze definiert, wo es eine Selbstausbeutung wäre?
Zu viel dafür zu arbeiten, oder?
Ja.
Also Selbstausbeutung ist ein schwieriges Wort, weil also was für mich, glaube ich, immer im Vordergrund stand, war, dass ich mir selber treu bleibe.
Mhm.
Und dass das, was ich mache, mir Spaß macht. Weil es ist nun mal ein spannendes Metier, das hat viele Herausforderungen, es hat viele Stolpersteinchen. So. Mhm. Und wenn man nicht wahnsinnig viel Spaß an dem hat, was man macht, dann bleibt man nicht dran. Das heißt, man muss es wirklich lieben. Man muss es wirklich lieben, damit man jeden Tag wieder auf Instagram und auf diesen ganzen Plattformen wieder sein Gesicht hinstellt und sagt, hier, meine Platte, dies und das, zack, 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 weil man muss es machen. Ich mache es anders als viele Kollegen, die vielleicht 20-bändige Storys da teilen, das mache ich nicht.
Mhm.
Aber ich bin auch darauf angewiesen. Es ist eine Werbeplattform und sich dem zu entziehen, ist keine Lösung.
Instagram, Facebook, finde ich dich da unter Elena oder unter Ada?
Du findest mich unter beidem.
Unter beidem.
Das ist das Schöne. Du kannst mich auch unter Elena Bongertz. Das ist ja dann, sind meine Projekte insgesamt. Da teile ich natürlich auch Ada Brody.
Mhm.
Und du kannst auch Ada Brody als Projekt finden auf allen Kanälen.
Es ist halt ein Baustein in einem sehr komplexen System.
Es ist ein Baustein, es ist ein Planet in einem Sonnensystem. Und zwar der größte. Und so sehe ich das auch immer. Und das ist natürlich dann der Jupiter, der, ja, ich hoffe, ja, Jupiter ist der größte Planet. Ich würde mir einfach wünschen, dass das Projekt läuft so gut. Es existiert erst seit einem Jahr und läuft schon so gut. Und kriegt so viel positives Feedback und hat jetzt bald zwei Alben, dass ich mir vorstellen könnte, dass es mit ein bisschen Geschick und Glück sicherlich auch in Europa funktionieren würde.
Mit Geschick und Glück und viel Arbeit.
Und viel Arbeit, ja.
einem gewissen Ehrgeiz, denn man darf nicht vergessen, du hast sogar Plakatwände in der U-Bahn gebucht.
Auch das, ja. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber ich habe mich dann entschieden, ich mache nur ein Plakat, aber das am Hauptbahnhof nicht. Mehrere, aber vor allen Dingen eins am Hauptbahnhof. Und das war sehr groß.
Ja, letzte Frage, wie ist es denn überhaupt, sich so selbst so groß da zu sehen in der U-Bahn? Wenn man da so steht und auf die U-Bahn wartet, dann denkt man sich, ah, das bin ja ich.
Wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und wenn man sieht, das ist natürlich alles, ne, wie du sagst, hinter der Fassade ist das alles sehr, sehr viel Arbeit, dann freut man sich. Man freut sich und denkt so, schön. Schön, dass diese Musik, die ich mit Liebe da geschrieben habe und die mir viel bedeutet, schön, dass sie jetzt viele Leute sehen.
Klasse. Ich bin gespannt, was draus wird. Mit Sicherheit viel Gutes. Ich bin gespannt auf das Album, das ja schon fertig ist. Ich sage vielen, vielen Dank.
Ja, super, danke für das Interview.
Das war der Podcast vom Hamburger. Ihnen hat's gefallen? Weitere Folgen finden Sie auf unserer Homepage unter www.derhamburger.info. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter, dann kommt er zu Ihnen ins Postfach geflattert. Der Hamburger, das größte Magazin der Stadt, erscheint 4-mal im Jahr und ist überall im Handel und als E-Paper weltweit erhältlich. Wir hören uns.